G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Hallo Ralf, gesundes neues Jahr. Bist du denn gut reingekommen?
Danke der Nachfrage dir auch. Sehr gut, sowohl gesundheitlich als auch sonst so.
2026 kann ein gesundheitspolitisches Schlüsseljahr werden. Das sagt zumindest der Chef der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Hat der denn recht damit?
Ja, auch wenn das immer etwas hochdramatisch daherkommt, ja, er hat recht. Die Krankenhausreform soll endlich so richtig scharf geschaltet werden. Da warten wir alle noch aufs Krankenhausreform-Anpassungsgesetz. Die Notfallreform soll auf den Weg gebracht werden. Hier gibt's immerhin schon einen Referentenentwurf. Ein Primärversorgungs- oder Primärarztversorgungssystem steht auf der To-Do-Liste der Koalition. Und die Reformkommissionen zu den Sozialsystemen sollen und wollen hoffentlich auch Ergebnisse liefern. Vor allem die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung pfeifen ja finanziell auf dem letzten Loch.
Ja, und wir haben heute jemanden zu Gast, der diesen Prozess aus gleich zwei Perspektiven begleitet. Dr. Susanne Jona ist Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Vor allem ist sie aber erste Vorsitzende der Ärztinnen- und Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Sie ist in Duisburg geboren, hat Ende der 80er Jahre in Münster studiert und in Osnabrück die Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin absolviert. Dann ging es an eine Klinik in Wiesbaden. Seit 2015 leitet sie als Oberärztin das Hygieneteam des St. Josef-Hospitals in Rüdesheim. Seit 2019 ist Susanne Jona erste Vorsitzende des Marburger Bunds, seit 2023 Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Verbandspolitisch engagiert ist sie seit 2013.
Spannender Weg, spannender Gast und ich bin auch schon ganz gespannt. Mein Name ist Ralf Breitkopf.
Und ich bin Linda Peikert.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Jona, oder besser gesagt, schön, dass wir hier sein dürfen, dass Sie uns reingelassen haben. Wir sind nämlich heute in der Geschäftsstelle, der Berliner Geschäftsstelle des Marburger Bundes in der Reinhardtstraße und nicht in unserem Studio.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Frau Dr. Jona, was hat Sie denn in die Medizin getrieben? Also warum wollten Sie Ärztin werden?
Ja, das ist ein toller Beruf. Ich hatte Kontakt tatsächlich schon als junger Mensch. Der Vater meiner besten Freundin in der Schulzeit war Gynäkologe, hat als Chefarzt am Krankenhaus gearbeitet und gelegentlich hat er uns mal mitgenommen. Da habe ich dann schon mich mit 15, 16 entschieden, dass ich diesen Beruf auch unbedingt ergreifen will und habe das auch nie bereut.
Wir haben vorher in unserer anderen Moderation schon angedeutet, welch umfassendes Engagement auch standes- und gewerkschaftspolitisch bei Ihnen zum Beruflichen ansteht. Wie viel Zeit bleibt Ihnen eigentlich noch neben dem gewerkschaftlichen und standespolitischen Engagement für Ihre Arbeit und als Ärztin?
Ja, das ist tatsächlich über die Jahre weniger geworden. Ich bin jetzt nur noch etwa einen Tag in der Woche in der Klinik. Ein Tag heißt, ich bin auch mal 2-3 Tage am Stück, aber dann auch mal 1-2 Wochen nicht. Habe insofern zwar noch klar Kontakt in die Klinik, aber so viel für die direkte ärztliche Tätigkeit ist es leider nicht mehr. Gleichzeitig bin ich aber auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, das Engagement in der Berufspolitik auch mit ausreichender Zeit zu machen.
Und ich finde es ja auch mal toll, wenn gerade Frauen auch in die Berufspolitik gehen. Insgesamt wird ja auch die Medizin immer weiblicher, also sowohl bei der Zahl der Studierenden, aber auch bei den erfolgreichen Abschlüssen. Findet dieser Trend denn insgesamt Ihrer Ansicht nach inzwischen ausreichend Berücksichtigung im Gesundheitssystem?
Naja, ist die Frage, was wir mit Berücksichtigung meinen. Also die jungen Kolleginnen sind ja in der Überzahl sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung als auch mittlerweile bei denen beispielsweise, die eine Doktorarbeit machen. Das war ja lange Zeit da auch noch etwas weniger. Aber wir sehen schon auch als Marburger Bund mit Sorge, dass da offensichtlich immer noch ein Problem ist in der Gleichberechtigung, in der Karriereaussicht, weil eben immer noch bei den Oberärzten und erst recht bei den Chefärzten und bei den Professuren Frauen viel geringer vertreten sind. Und leider hören wir von unseren Mitgliedern auch immer wieder Geschichten, woran das liegt. Und das liegt manchmal auch, wenn die Ausschreibung so schön klingt, bevorzugt werden Frauen eingestellt daran, dass letztlich die Netzwerke dahinter schon sehr aktiv waren und die Verteilung eigentlich schon aktiv stattgefunden hat. Und deswegen ist mir besonders wichtig, auch als Vorsitzende des Marburger Bundes und als Frau, den jungen Kolleginnen zu sagen, ihr könnt das erreichen, ihr müsst auch bereit sein, hier zu sagen, Hut in den Ring zu werfen, auch nicht daran verzweifeln, wenn mal irgendeine Bewerbung vielleicht für eine Chefarztposition oder eine andere Position nicht geklappt hat. Dann den nächsten Ansatz, weil ich finde, wir dürfen als Frauen erst recht nicht dem Vorschub leisten, was ich immer mal wieder höre, wo es dann heißt, naja, Frauen bewerben sich ja gar nicht.
Inwieweit kann man das vielleicht auch strukturell beeinflussen?
Naja, als Marburger Bund haben wir irgendwann gesagt, wir legen ganz klar fest, dass in den Vorstand haben wir eine Frauenquote eingeführt. Das ist natürlich immer ein Schritt, um voranzukommen, sage ich mal, damit auch wirklich geschaut wird, wo sind junge, engagierte Frauen. Das ist sicher wichtig und gleichzeitig wäre es natürlich auch wichtig, dass Frauen in der Medizin ein Stück weit auch den Schritt gehen und sagen, auch unsere Netzwerke sind ganz wichtig. Aber dafür brauchen sie natürlich eine gewisse Menge. Also ich sag mal, 2 Frauen unter 10, da können die beiden noch so gut zusammen harmonieren und sich unterstützen. Das reicht dann einfach nicht.
Der Marburger Bund ist ja die gewerkschaftliche Gesundheits- und berufspolitische Interessenvertretung aller Angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. So steht es in der Satzung, ich habe es mir aufgeschrieben. In der öffentlichen Wahrnehmung werden sie möglicherweise mitunter auf den Krankenhausbereich reduziert in ihrem Engagement. Mutmaßlich, weil dort die Zahl der angestellten Ärzte etwas höher ist. Stört sie das und wie wollen sie das gegebenenfalls ändern?
Naja, also es stört uns nur insofern, als es nicht die ganze Breite abbildet. Natürlich ist es so, dass die meisten unserer 147.000 Mitglieder aus dem Bereich des Krankenhauses kommen. Das ist so. Aber wir haben immer mehr Mitglieder auch, die als Angestellte im ambulanten Bereich arbeiten, die als Angestellte in anderen Bereichen natürlich auch arbeiten. Ich nenne mal den öffentlichen Gesundheitsdienst. Es gibt ja viele Bereiche, in denen Ärztinnen und Ärzte angestellt arbeiten, die wir selbstverständlich vertreten. Und wir haben auch einen Arbeitskreis ambulante Medizin. Wir haben also viel Engagement auch in diesem Bereich. Ich glaube, man wird das über die Zeit auch immer mehr wahrnehmen, dass wir auch eben diese Mitglieder vertreten. Wir haben leider aus unserer Sicht bisher noch keine gewerkschaftlichen Möglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen einen Tarifvertrag zu verhandeln. Aber der Mustertarifvertrag oder der Musterarbeitsvertrag, den wir für im ambulanten Bereich angestellte Ärzte zum Beispiel auf unserer Homepage eingestellt haben, gehört zu den Dingen, die am häufigsten abgerufen werden. Also da wird schon auch bei uns geschaut, wahrscheinlich nicht nur von den Angestellten, sondern auch von den Ärztinnen und Ärzten, die dann Kollegen anstellen. Auch die sind ja froh, wenn sie da ein Muster haben, an dem sie sich entlang abarbeiten können. Insofern, ja, wichtiges Thema auch für uns.
Also helfen Sie mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Ich habe Sie richtig verstanden. Einen direkten tariflichen Ansprechpartner im ambulanten Bereich haben Sie nicht, weil Sie nicht mit jeder Einzelpraxis verhandeln können. Deswegen gibt es den Tarifvertrag, den Mustertarifvertrag. Gibt es irgendwelche Tendenzen, dass sich daran was ändern könnte, obwohl sowas wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung oder der Virchow-Bund oder der Hausärzteverband, der vielleicht als erstes ein tariflicher Ansprechpartner sein könnte, bisher nicht?
Nein, bisher nicht. Es gibt einen Musterarbeitsvertrag, wie gesagt, aber um einen Tarifvertrag zu erarbeiten, brauchen Sie ja einen irgendwie gearteten Arbeitgeberverband. Genau wie Sie sagen, weil Sie nicht das mit jeder Einzelpraxis machen können. Den gibt es derzeit nicht. Unsere Idee ist natürlich jetzt zunächst über medizinische Versorgungszentren einzusteigen. Da sind wir dran, aber die angestellten Ärztinnen und Ärzte haben ja nicht nur ein Tarifthema, die haben auch viele andere Themen, die spezifisch für sie sind und wichtig sind. Aber natürlich ist in den nächsten Jahren die Krankenhausreform, die ansteht, für uns ein ganz zentrales Thema in diesem Jahr, im nächsten Jahr. Und unsere Tarifverhandlungen im Klinikbereich sind uns sehr wichtig. Und wir werden jetzt in diesem Jahr mit der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder einen neuen Tarifvertrag ausarbeiten. Das ist sicher eine ganz wichtige Aufgabe. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten da. Und leider müssen wir feststellen, dass unser derzeitiger Tarifvertrag schon nicht komplett umgesetzt wird. Und gerade bei den öffentlichen Arbeitgebern oder bei der Tarifgemeinschaft der Länder wundert man sich ja schon, dass sie eine Unterschrift unter einen Vertrag setzen, den dann aber nicht so umsetzen. Und deswegen haben wir auch eine Einwirkungsklage gegen die Tarifgemeinschaft der Länder eingereicht. Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Da wird es im März einen ersten Verhandlungstermin geben.
Ihr Präsidiumskollege bei der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat ja das Jahr 2026 als mögliches Schlüsseljahr in der Gesundheitspolitik bezeichnet. Teilen Sie diese Einschätzung und vielleicht auch aus der Perspektive jetzt als Gewerkschafterin, welche Rolle will da der Marburger Bund spielen in diesem Schlüsseljahr?
Sicher wird es ein ganz wichtiges Jahr sein. Ob es dann am Ende ein Schlüsseljahr wird, fürchte ich, werden wir erst 2027 sagen können. Denn natürlich ist ja unser Anspruch und unser Wunsch ja auch, dass die Reformen vorankommen. Als Marburger Bund ist unsere Rolle, glaube ich, ganz klar. Wir vertreten den größten Teil der Ärztinnen und Ärzte, die berufstätig sind. Und das ist auch unser Anspruch insofern bezüglich der Rolle, die wir in diesem Kontext spielen. Wir bringen unsere Positionen ein. Wir haben immer den Anspruch, nicht nur zu sagen, was uns gefällt und uns nicht gefällt, sondern eben auch zu sagen, wie stellen wir es uns denn richtiger vor, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Diesen Anspruch zu erfüllen ist nicht immer so einfach, weil das natürlich voraussetzt, dass Sie im Verband dann auch eine Position erarbeiten. Deswegen machen wir zweimal im Jahr auch weiterhin unsere Hauptversammlung und integrieren unsere Mitglieder darüber, die Gewählten in den Hauptversammlungen, aber auch in den Landesverbänden vor Ort mit sehr vielen Veranstaltungen, um eben auch wirklich die Position der Mitglieder dann in die Position des Verbandes nach außen sichtbar zu machen.
Ein großes Problem sind die Finanzen im System. Insbesondere gesetzliche Krankenversicherung klagt über hohe Ausgabenlasten. Die Beiträge steigen insbesondere in den vergangenen 2 Jahren recht stark. Inwieweit hat das Auswirkungen auf die Tarifpolitik des Marburger Bundes? Wo wären Sie bereit, möglicherweise zur Entlastung Abstriche zu machen?
Naja, also zunächst mal erstaunt mich, dass wir bei der GKV-Problematik, die es natürlich gibt, unstrittig, so isoliert auf die Ausgabenseite schauen. Und bei der Ausgabenseitendiskussion auch noch isoliert in den Kernprozess der Patientenversorgung. Meiner festen Überzeugung nach haben wir ein relevantes Einnahmeproblem und das wird in den nächsten Jahren steigen. Wir haben jedes Jahr jetzt etwa 1 Million Erwerbstätige, die in die Rente gehen, einfach weil die Babyboomer ausscheiden. Die sind am Ende ihrer Karriere, zahlen in der Regel insofern hohe Beiträge und werden nur zu knapp 80% ersetzt durch Junge, die ins Arbeitsleben einsteigen und in der Regel nicht so hohe Beiträge zahlen können. Das heißt, wir haben jedes Jahr eine relevante Lücke zwischen denen, die rausgehen und reinkommen. Und das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Das Problem wird, der Einnahmen der GKV wird anwachsen. Darüber diskutieren wir viel zu wenig, weil wir können auf der Ausgabenseite gar nicht so viel sparen, diese Einnahmenverluste auszugleichen. Und deswegen braucht es bei der GKV ernsthafte Strukturreformen. Wir müssen kurzfristig Dinge machen. Da ist es auch richtig, in die Ausgabenseite zu gucken. Aber wir brauchen strukturelle Reformen und dazu gehört für uns noch in dem kurzfristigen Bereich die Herausnahme der versicherungsfremden Leistungen und die Überlegung, ob noch alle dieser versicherungsfremden Leistungen weiter fortgeführt werden sollen. Ich nenne mal das Beispiel Ehegatten mit Versicherung. Ist das etwas, was wir auf Dauer wollen, dann gehört es in den steuerlichen Bereich. Oder kann man darüber diskutieren, ob das noch sinnvoll ist? Dass Kinder mitversichert werden sollen, halten wir für unstrittig wichtig. Ich deute damit an, es reicht nicht, auf die Ausgabenseite zu gucken und schon gar nicht zu sagen, naja, jetzt muss das Personal aber mal irgendwie das Geld dafür mitbringen, dass es der Krankenversicherung besser geht. Das ist nicht unser Ansatz und deswegen werden wir auch weiter unsere Tarifforderungen klar formulieren.
Versicherungsfremde Leistungen, da sind sich fast alle Player im System einig, dass da was passieren muss. Ich bin auch sehr gespannt, was da im Sommer rauskommt, wenn die ganz großen Kommissionen getagt haben und ihre großen Pläne veröffentlichen wollen. Lassen Sie uns ein bisschen jetzt auf Gesundheitsreformen kommen, die anstehen. Sie fordern insbesondere aus gewerkschaftlicher Sicht Nachbesserungen am Krankenhausreformanpassungsgesetz. Kurz KHG, wo liegen die Knackpunkte aus Ihrer Sicht? Das Gesetz hängt ja jetzt im Moment so ein bisschen, kommt nicht voran.
Ja, Knackpunkt ist sicherlich die Finanzierung. Also diese Idee, die DRGs, also die Fallpauschalen, jetzt mit Vorhaltepauschalen zu kombinieren, war ja erstmal eine gute. Das klang erstmal sinnvoll, entspricht übrigens auch unserem Konzept, das wir als Marburger Bund 2019 rausgegeben haben, wie wir uns eine Krankenhausreform vorstellen. Da haben wir auch gesagt, es braucht Vorhaltefinanzierung. Bei uns war damit im Wesentlichen die Personalkosten gemeint. Gut, wir wissen, die Pflege ist ausgegliedert aus dem Budget, aber was jetzt als Vorhaltekostenfinanzierung kommt, hat diesen Namen, diesen Titel schon gar nicht verdient, weil es werden eben nicht Vorhaltekosten gegenfinanziert, sondern es ist eine kombinierte Vergütung nach Schweregrad, nach Fallzahlen, nach dem, was man in den Vorjahren in den Kliniken geleistet hat, prognostiziert auf die Zukunft und dann zudem auch noch in einer Spanne zwischen 80% und 120% der Leistung, die man in den Vorjahren geleistet hat, bekommt man das gleiche Geld. Also hochkomplex. Wir nennen das DRG zum Quadrat, mit enormen Anforderungen wieder an die Dokumentation. Als Marburger Bund sind wir seit Einführung der Fallpauschalen gegen das DRG-System. Aber mittlerweile sagen wir ein Stück weit, wir hätten gerne unser ursprüngliches Problem zurück. Dass die Vorhaltekostenfinanzierung keine gute Idee ist, so wie sie kommt, das sagen die allermeisten, mit denen man über das Thema spricht. Nur viele sagen, wo ist die Alternative? Und wenn man aber sagt, das, was wir noch nicht eingeführt haben, ist keine gute Idee und sich da einigermaßen einig ist, dann wird es jetzt Zeit, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie wäre es sinnvoll, die Finanzierung aufzustellen? Noch ginge es, denn richtig greifen wird die Finanzierung ja erst deutlich nach Umstellung der Leistungsgruppen.
Sie als Marburger Bund haben im Zusammenhang mit dem KAG auch noch Probleme, sehen es skeptisch zum Thema Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitnehmerüberlassung. Wo drückt Sie da der Schuh? Aus meiner ersten Perspektive würde ich sagen, Klinikärztinnen und Ärzte sind ja keine klassischen Leiharbeiter, zu deren Schutz diese entsprechenden Regelungen ja mal eingeführt wurden.
Nee, das Problem ist gerade leider bei den jungen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung werden ja durch die Krankenhausreform insofern deutlich beeinflusst werden, als dass an den Krankenhäusern ja durch diese feine Differenzierung der Leistungsgruppen häufig nicht mehr eine volle Weiterbildungsbefugnis erteilt werden kann. Also ich sage das Beispiel Orthopädie und Unfallchirurgie. Wenn da ein Krankenhaus von den Leistungsgruppen 2 oder 3 nicht bekommt, kann natürlich keine volle Befugnis erteilt werden. Damit ist klar, die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung werden viel mehr noch als heute in der Weiterbildung auch zwischen verschiedenen Arbeitgebern wechseln müssen. Und ideal stellen wir uns als Marburger Bund sogenannte Verbundweiterbildungen vor, wo dann vielleicht 2, 3 Kliniken, vielleicht 1, 2 Niedergelassene zusammen einen Verbund bilden und sagen so, wir können das Ganze, die ganze Breite des Faches abbilden. Und wenn die Kollegen durch diese Bereiche gehen, und die sollten natürlich regional sein, dann können die volle Weiterbildung erwerben. Das geht aber nur idealerweise mit einem Arbeitsvertrag. Denn wenn die jetzt 5-mal oder von mir aus auch nur 3-mal den Arbeitsvertrag wechseln müssen, sind die 3-mal in der Probezeit, haben 3 verschiedene Verträge, müssen sich 3-mal von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen und so weiter. Das ist also wieder Bürokratie zum Quadrat. Also viel besser wäre ein Arbeitsvertrag und die anderen können das untereinander regeln, die Verteilung. Das geht aber nur mit der Genehmigung von Arbeitnehmerüberlassung für die befristete Zeit der Weiterbildung. Nur darum geht es. Es gibt jetzt schon ein Gesetz für Ärzte und Ärzte in Weiterbildung, sonst könnte man so einen Vertrag gar nicht auf 6 Jahre befristen. Und in das Gesetz kann das rein. Dieses Gesetz, was wir jetzt haben, ist eigentlich ungünstig für Ärzte in Weiterbildung. Jetzt könnte man mal einen Passus reinnehmen, der für die sinnvoll ist. Und wir alle müssen doch Interesse haben, unsere jungen Kolleginnen und Kollegen gut weiterzubilden und denen nicht noch zusätzliche Bürden zu geben. Und, kleiner Nachsatz, im Moment, wenn wir nichts ändern, haben wir eine einseitige Bevorzugung der großen Player im System. Also die großen Klinikketten können jetzt schon, wenn sie zum Beispiel einen Arbeitsvertrag gegeben haben für Asklepios, Helios, wer auch immer, Sana, dann könnten die innerhalb der Kliniken die Kollegen verschicken, ohne steuerliche Probleme. Das kann doch nicht sinnvoll sein, hier eine einseitige Bevorzugung zu haben.
Jetzt sind wir schon mal bei den Fachärzten. In einem Primärversorgungssystem bzw. in einem Primärarztsystem soll ja künftig in der Regel der Hausarzt oder die Hausärztin entscheiden, ob ein Besuch beim Facharzt nötig ist oder nicht. Wie werten Sie diese Pläne der Bundesregierung und könnte das auch so zu einer Schwächung der Fachärzte führen?
Also zunächst mal haben wir die Idee einer Primärversorgung für richtig und wichtig. Genauso wie wir, weil wir vorhin gesprochen haben über Krankenhausreform, auch die Krankenhausreform für wichtig und richtig halten. Sie muss nur angepasst werden aus unserer Sicht. Also Primärversorgung ist richtig, die einzuführen ist richtig und da sind sich ja auch die meisten einig. Aber auch da wieder die Frage, wie genau? Fachärztinnen und Fachärzte, genauso wie Hausärzte und auch Krankenhausärzte, klagen ja alle nicht darüber, dass sie zu wenig zu tun hätten. Wir haben ja alle eher das Thema, wie können wir die Patientenversorgung so strukturieren, dass Patienten auch möglichst, wenn es nötig ist, kurzfristig Termine bekommen und deswegen ist die Steuerung sinnvoll. Dass Hausärztinnen und Hausärzte da die entscheidenden Player sind, ist, glaube ich, auch unstrittig. Natürlich auch die grundversorgenden Fachärzte aus unserer Sicht. Und dann geht es ja um die Frage verschiedener Patientenklientele. Also der zum ersten Mal jetzt oder jahrelang kein gesundheitliches Problem hatte, jetzt eins hat, ist anders einzuschätzen als jemand, der als Chroniker mit 4, 5 verschiedenen Erkrankungen immer wieder im medizinischen Kontakt ist. Aber gerade die akuten Themen, die jetzt ohne große Begleiterkrankungen kommen, die sollten sinnvoll durch System gesteuert werden. Das ist für die Patienten wichtig, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, die natürlich auch frustriert sind, wenn sie immer wieder Patienten sehen, wo man eigentlich sagt, naja, den hätte ich jetzt eigentlich nicht sehen müssen als Facharzt. Der braucht meine oder die Patientin braucht meine fachärztliche Expertise gar nicht. Da ist es sinnvoller, dann bei den Hausärzten versorgt zu werden. Und da sind wir beim Thema versorgt zu werden. Nicht nur gesteuert, sondern es geht dann auch darum, dass Hausärzte möglichst viele dieser Patienten, wenn es immer geht, fallabschließend behandeln.
Deutschland gönnt sich im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern diese sogenannte doppelte Facharztschiene. Also Fachärzte nicht nur an den Kliniken, wo sie ja auch im Regelfall ausgebildet werden, sondern auch im niedergelassenen Bereich. Hat das so ein Konzept vor dem Hintergrund einer Primärversorgung, wie sie auch immer nachher aussieht, überhaupt noch eine Zukunft? Die Kassen kritisieren die doppelte Facharztschiene ohnehin seit Jahren schon als zu teuer, ineffizient.
Also ich sehe jetzt gar nicht, dass es dadurch zu teuer wird automatisch, denn die Länder, die keine sogenannte doppelte Facharztschiene haben, jetzt kann man über den Begriff ohnehin schon streiten, die haben ja in der Regel große Ambulanzen an den Krankenhäusern, die wir viel weniger haben. Insofern, der Bedarf der Versorgung ambulant im fachärztlichen Bereich ist ja da. Das ist klar, das machen, strukturieren andere Länder anders als wir, ändert aber nichts an der Tatsache. Und dass die Versorgung dadurch günstiger würde, dass sie nur noch am Krankenhaus stattfindet, das ist ja auch so nicht. Es ist richtig, dass diejenigen, die fachärztliche Behandlung brauchen, wo immer es ambulant möglich ist, die auch ambulant bekommen. Und dazu gehören sowohl die leichteren als auch die schwereren Fälle. Ich meine, ein onkologischer Patient ist heilfroh, wenn er einen relevanten Teil der Therapien ambulant machen kann. Beispielsweise, das sind schwerwiegende Therapien, aber wo immer das geht, sollte das ambulant stattfinden. Insofern halten wir das, wird, glaube ich, an diese Diskussion doppelte Facharztschiene viel zu viel Inhalt drangehängt. Es ist anders in Deutschland, aber auch viele andere Sachen sind anders strukturiert. Und wir sehen ja immer mehr auch, dass Fachärztinnen und Fachärzte auch nicht mehr als die One-Man, One-Women-Show niedergelassen sind, sondern sind ja immer häufiger Kollegen, die sich auch zusammenschließen. Das ist sicher auch im Sinne der Patienten.
Okay, dann nochmal ein Blick auf das kommende Jahr, auf das eventuelle Schlüsseljahr, wer weiß. Welche Reformen würden Sie denn sofort umsetzen, wenn Sie da echt großen Spielraum hätten? Wenn Sie jetzt einfach mal, ich wünsche mir was.
Ja, ich wünsche mir was. Also das KHAG muss jetzt auf die Schiene, idealerweise noch mit Verbesserungen. Aber je länger jetzt, sage ich mal, die Krankenhäuser so im Ungewissen sind und immer noch nichts ganz Eindeutiges auf dem Tisch liegen haben. Und eindeutig heißt ja am Ende die Tabelle der Leistungsgruppen mit den Qualitätsvoraussetzungen, desto schwieriger ist es natürlich auch zu planen. Desto schwieriger ist es auch, und diese Unsicherheit erleben wir natürlich auch im Personal. Bis hin zu Kliniken, die seit seit wir über das KfVVG diskutieren, sagen, wir investieren mal gerade gar nichts mehr in Gebäude, in Struktur, weil wir ja gar nicht wissen, ob wir in 3 Jahren noch am Netz sind. Also wir haben da einen Stillstand, der muss jetzt endlich aufgehoben werden. Insofern hoffen wir, dass es noch gute und sinnvolle Änderungsanträge zum KHG gibt, zum Beispiel Thema Arbeitnehmerüberlassung. Und halten es für wichtig, dass das Gesetz dann umgesetzt wird, damit die Länder endlich in die Planung und die Vergabe der Leistungsgruppen einsteigen können. Ganz, ganz wichtig, das Thema Notfallversorgung. Also es ist schon maximal frustrierend, jetzt in der 3. Legislatur dieses Thema vor sich zu haben. Jetzt sagen wir in Deutschland ja oft, alle guten Dinge sind 3, aber wenn es dann am Ende so ist, okay. Aber wirklich jetzt, das brauchen wir zügig. Das sind jetzt sicher aus meiner Sicht die am dringlichsten umzusetzenden Gesetze, die aber ja auch aufgegleist sind, das muss man sagen. Also Frau Waken hat ja viele Züge aufgegleist. Angekommen sind noch nicht so viele, aber sie werden hoffentlich alle ankommen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber man muss schon auch sagen, sie hat natürlich auch wirklich eine schwierige Situation übernommen, einfach eine Situation, wo haben wir ja vorhin drüber gesprochen, wo die Finanzen extrem knapp sind und wo es große, wirklich strukturelle Reformen brauchen. Ich glaube, da muss man der Bevölkerung auch reinen Wein einschenken und nicht hier ein bisschen, ne? Es hilft uns nicht, jetzt diese Minischritte zu gehen. Wir müssen eine strukturelle Reform in der GKV-Finanzierung auch angehen. Und so eben auch strukturelle Reformen in vielen Bereichen. Aber mich beschäftigen nicht nur die einzelnen Gesetze, sondern zu sagen, Versorgung muss sinnvoll für die Patientinnen und Patienten regional stattfinden, so dass sie nicht permanent das Gefühl haben, sie sind unterversorgt. Meistens sind sie es ja gar nicht. Aber wir müssen den Patienten auch klar machen, welche Versorgung sinnvoll ist. Die Primärversorgung wird nicht viel Geld einsparen, aber sie wird eine strukturiert sinnvollere Versorgung bieten für Patienten. Die Notfallreform wird ein bisschen Geld einsparen, aber auch nicht Unmengen. Aber sie wird hoffentlich erreichen, dass die Patienten, die wirklich dringlich im Krankenhaus versorgt werden müssen, da auch schnell versorgt werden können und die es nicht brauchen, idealerweise schon über die Ersteinschätzung vorher rausgefiltert werden und gar nicht erst da landen. Und hoffentlich damit auch dieses Aggressionspotenzial, was wir als Krankenhausärzte in den Notaufnahmen erleben, entlastet wird. Also diese sinnvolle Strukturierung ist wichtig, aber wir müssen hoffentlich, sind wir uns auch alle einig, dass wir Versorgung weiter niedrigschwellig und regional stattfinden lassen wollen. Alle reden über Spezialisierung, die ganz wichtig ist, aber die Grundversorgung und das, was häufig ist, ist nun mal häufig, die muss vor Ort gut strukturiert sein.
Frau Jona, welche Rolle sehen Sie für die Gewerkschaften, insbesondere jetzt für den Marburger Bund, in der Zukunft in der Gesundheitspolitik?
Naja, die Rolle ist wichtig, weil wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten in ihren berechtigten Interessen einer guten Vergütung, einer guten Strukturierung ihrer Arbeitsbelastung. Insbesondere Letzteres ist ja etwas, wo wir in den letzten Jahren Gott sei Dank als Marburger Bund einiges erreichen konnten im Sinne von Strukturierung von Bereitschaftsdiensten, von Schichtdiensten, von klarer Festlegung von 2 Wochenenden, freien Wochenenden im Monat. Da sagt ja der normale Arbeitnehmer, das ist ja komisch, dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen, dass auch Ärztinnen und Ärzte ein Anrecht mal auf ein freies Wochenende haben. Aber so ist es nun. Insofern glauben wir nach wie vor, dass das sehr wichtig ist. Und wir sind auch der festen Überzeugung, dass unsere erfolgreichen Tarifverträge dazu beitragen, dass junge Kolleginnen und Kollegen im Land bleiben und nicht den vielen The grass is greener on the other side, Verlockungen anderer europäischer Länder folgen, die ja eben auch Ärztemangel haben. Insofern ist es wichtig, dem Personal gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Und deswegen sehen wir auch mit Sorge ein bisschen die Diskussion, die jetzt so aufpoppt, unter dem Schlagwort Produktivitätsverlust im Sinne von, wir haben mehr Personal in den Krankenhäusern, in der Pflege insbesondere, aber auch im ärztlichen Bereich und haben ja doch weniger Fälle als 2019, also vor der Pandemie. komplett vergessen wird dabei, dass die Vorgaben, die drumherum um die Patientenversorgung stattfinden, kontinuierlich steigen. Also die Dokumentationslast, die Prüflast, in der Regel beschäftigen größere Abteilungen mittlerweile sozusagen einen halben Oberarzt nur dafür, sich mit dem medizinischen Dienst in irgendeiner Form zu beschäftigen. Also diese Belastung, die um die Patientenversorgung nimmt immer mehr zu. Und deswegen glauben wir auch, dass das ein entscheidender Punkt sein wird, um Geld tatsächlich einzusparen, um Personal tatsächlich zu entlasten, indem wir da mal richtig entrümpeln. Den Mut braucht man, den Mut braucht Frau Waken. Das ist nicht einfach, weil immer so die Vorstellung existiert, je mehr wir kontrollieren, desto weniger Geld wird ausgegeben. Ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wir geben für die Kontrolle mehr Geld aus, als wir vermeiden können bei irgendwo immer potenziell vorhandenen ein paar schwarzen Schafen. Aber wenn Sie 100 Weiße massiv damit belasten, das eine Schwarze zu entdecken, dann ist das eine Fehlinvestition von Geld und Zeit. Und da müssen wir endlich echte Strukturreformen auch da lostreten und tatsächlich umsetzen. Wir reden alle über Entbürokratisierung, keiner macht's, sondern das Gegenteil passiert. Und darüber klagen die Kollegen, denn sie wollen ja Patienten versorgen und eben nicht die Zeit mit anderen Dingen verbringen. Wir haben, die Bundesärztekammer hat ja ein ärztliches Personalbemessungssystem entwickelt und hat 105 zusätzliche ärztliche Aufgaben und Pflichten gezeigt, die die Ärzte on top auf die normale Patientenversorgung machen müssen. Und das ist für Ärztinnen und Ärzte massiv frustrierend. Da müssen wir dran. Hinzu kommt noch, dass der Kern der Patientenversorgung, visualisieren wir mal eine Walnuss und sagen, die Nuss ist der Kern, dass die Schale drumherum, das Geld, was wir für Beratungsunternehmen, für Juristen, für Neuprogrammierung von Finanzierungssystemen und so weiter ausgeben, diese Schale wird immer dicker und fordert immer mehr Geld. Und auch da würde mich mal eine Untersuchung total interessieren. Da gibt es nämlich keine. Das wäre doch mal eine tolle Aufgabe für Gesundheitsökonomen, eine solche Untersuchung zu machen. Wie viel Geld fließt eigentlich in die äußere Schale?
Und darüber unterhalten wir uns im nächsten G&G-Kassentreffen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Jona.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war Dr. Susanne Jona, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer und erste Vorsitzende der Ärztinnen- und Ärztegewerkschaft Marburger Bund.
Unser nächster Gast ist Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung in der Gesundheitspolitik. Ein alter Fahrensmann, wie man so sagt, und ein wirklicher Kenner der Szene mit Erfahrung als Gesundheitsminister des Saarlandes, als Staatssekretär, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundesrats und Leiter des Büros des ehemaligen Bundesarbeits- und Sozialministers Norbert Blüm. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern.
Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an redaktion@gg-digital.de oder schreibt einen Kommentar bei Spotify, das hilft uns mit der Reichweite. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das G&G-Kassentreffen abonniert. Mein Name ist Linda Peikert.
Und ich bin Ralf Breitkopf.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.